Und er war ja in gewisser Weise auch ein bisschen größenwahnsinnig. Also man kann ja auch sagen, das war auch so ein Pharisäer eigentlich. Und
ist das schon blasphemisch, wenn du sagst, Jesus war größenwahnsinnig?
Bisschen, ja. Also sich nur das gesamte Leid der Welt auf sich zu laden und dann sozusagen als Telegrammbote zu Gott zu fungieren und ihm das alles
Du, er ist ja auch der Sohn, darf man ja nicht vergessen. Also wir beide haben ja auch ein gutes Verhältnis, Vater. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zur Ostersonderausgabe des Atheisten-Podcasts Mischke. Mein Vater, den ja einige Hörerinnen und Hörer ja nun mittlerweile auch durch diesen Podcast kennengelernt haben, läuft rechts von mir über den Georg Parochial 2 Friedhof in Berlin-Friedrichshain. Wir haben gerade meine Oma besucht und haben um das Grab herum in bester heidnischer Tradition Geschenke verteilt und auch die Familie suchen lassen. Und wir feiern heute am Ostersonntag. Ja, was feiern wir eigentlich, Vater? Was ist es, was wir, Familie Mischke, an einem Ostersonntag als überzeugter Atheisten, was dürfen wir hier eigentlich feiern?
Was feiern wir? Wir feiern meiner Meinung nach, wenn wir Oster feiern, das heidnische, den heidnischen Aspekt, die
Nee, also
Freude.
nee, du sollst jetzt nicht,
Ja.
was ist Ostern, sondern ich
Ach
will
so.
wissen, was verfeiert, warum feiert Familie Mischke bitte irgendwas? Also
Ja,
sowas.
wie wir Weihnachten feiern, als Familienfeiertag, wo wir zusammenkommen, reden, essen, trinken, Gemütlichkeit.
Warum? Es ist ein bisschen wie Muttertag, der ja in seinem Konzept ja auch sehr unangenehm ist, dass man die Mutter feiert.
Ja, wir feiern ja, da gehen wir ja
Eben.
ganz drüber
Ich wollte
hinweg.
jetzt nur sagen, dass man sozusagen, man kann ja eigentlich jeden Tag Gemütlichkeit machen. Oder
Ja, aber
glaubst du, dass wir besser Gemütlichkeit machen können, wenn wir so einen christlichen Anlass dazu haben?
Ja, es gibt ja immer noch so archetypische Verhalten, dass man sowas einfach mitnimmt, sagte, also Weihnachten, es ist Ostern, da kann man sich nicht raushalten, da gehen wir auch zusammen. Da ist ja auch frei für wer arbeitet, ist ja ein wichtiger Aspekt, dass man sagt, eine 2 Tage, wo man sich entspannen kann, nicht lesen, Filme gucken. Also ich bleib dabei, gut essen, die Kinder sehen und in gewisser Weise ja eine atheistische Form der Auferstehung haben wir ja nun schon durch unser Enkel und deine Greta hier, unsere
Ja.
Greta. Es ist ja eine Form
Also, liebe
von
Hörerinnen, liebe
neuem Leben.
Hörer, falls es noch jemand noch nicht mitbekommen sollte,
Ja, schon noch nicht in der Zeitung.
schon nicht in der Zeitung, ich habe eine, wie sagt man, Nichte heißt es, ne?
Ja.
Ich habe jetzt eine Nichte, sie ist klein, sie spuckt sehr viel mit Spucke, und sie ist sehr niedlich. Und man kann was ganz Tolles machen, man kann mit einer Handpuppe ihr Gesicht komplett in die Hand nehmen und ich bilde mir dabei ein, dass Greta denkt, dass diese Handpuppe Greta frisst. Das finde ich sehr lustig, aber darüber wollten wir nicht sprechen, wir wollten über
Oh.
Ostern sprechen. Ich kann mich nämlich an eine Anekdote aus deinem Leben erinnern, die ich sehr faszinierend finde und die mich immer wieder fasziniert und in der ich dir auch sehr nachgeeifert bin, als ich 16 war. Du hast ja mal, obwohl wir sowohl mütterlicherseits als auch väterlicherseits in einer sehr atheistischen Familie aufgewachsen sind, hattest du ja auch mal eine Phase, wo du so die Religion gesucht hast. Mit wie alt warst du da?
Mitte, Ende 20.
Was hat dich da getrieben? Warum wolltest du
Das
als
war,
Atheist
nein, das war die
plötzlich?
Freundin. Die war eigentlich nicht weiter als durch die Partnerschaft bestimmt. Dass da, sie war, meine damalige Freundin war eben orientiert ein bisschen mit der evangelischen Kirche. Und da habe ich jetzt mitgemacht einfach, bin mitgegangen, habe mir das angehört, immer wissend oder auch die anderen wissen, dass ich da nicht groß weitergehe. Also das war die hübsche Bemerkung von dem Studentenpfarrer in der damaligen evangelischen Senden. Nee, das war Jungmännerwerk, wie hieß es damals. Heute heißt es Verein christlicher Menschen. Der
YMCA.
sagte dann so ganz verschmitzt, Axel, ist alles in Ordnung bis Ostern, alles gut. Danach muss man sowieso glauben. Also das ist selbst für uns schwierig. Also diese Frage, wie Christen sich in der Zeit davor benehmen, was sie tun, am Menschen Gutes tun, aber nach Ostern die Auferstehung und wie das dann weiterging, Glaubensfrage. Und die musst du nicht mittragen, wenn du es nicht willst.
Was
Sehr tolerant.
Ja Religion durchaus auch sein kann, eine sehr tolerant. Also es
Ja.
steht ja nicht außer Frage. Was war eigentlich der Grund dafür, dass unsere Familie so atheistisch ist? Woran liegt es eigentlich? Weil es ist ja schon ungewöhnlich, dass man schon an, wenn man so zurückdenkt, ich meine, du
Naja,
bist geboren 1800.
acht?
Nee, aber wenn man so
Ja,
zurückdenkt, ich
kann
glaube,
ich
in jedem
nicht.
Podcast gibt es diesen gleichen Alterswitz, gibt es jedes Mal wieder. Aber es ist
Ja,
ja
total.
schon ungewöhnlich, dass unsere Familie so früh atheistisch schon war.
Naja,
Also
pass auf, kann ich dir genau erklären.
Erklär mal, ich guck mal kurz auf dein Aufnahmegerät, ob es auch brav läuft.
Ja, das war...
Es läuft.
Gut.
Hier drin lassen.
Nicht die Hand drauflegen.
Genau.
Das eindeutig. Vaters Eltern, meines Vaters Eltern waren sozialdemokratisch orientiert. Und ich rede hier von Zeiten, ich will nicht sagen, dass sie Bebel noch kannten, aber mein Vater...
August. Du kannst nicht davon ausgehen, dass jeder weiß, wer Bebel ist, Vater.
Naja, gut. Die Sozis hier am Empfänger werden schon wissen. Der August, also aus dieser Zeit, Vater ist 1908 geboren, nicht? Und die sind also gleich sozialdemokratisch orientiert. Dann will ich nicht sagen, dass Sozialdemokraten immer Atheisten sein müssen, aber in dem Fall war es so. Sie hatten mit der Kirche nichts am Hut. Mutter war zwar, glaube ich, eingesegnet und alles Konfirmation, weiß ich gar nicht. Mutter hat den Glauben verloren in den Bombennächten in Berlin.
Wirklich? Das wusste ich gar nicht. Also Oma Uschi, meine Oma.
Ja. Sie hat gesagt, wenn das kann Gott nicht wollen, dass hier tausende Menschen sterben und die Stadt kaputt und wofür, wir sind nicht schuld, das ist ein wahnsinniger Verbrecher. Das wusste man damals nicht. Viele Leute sagen ja immer, wir wussten es ja nicht, der das hier angezettelt hat. Warum leiden wir? Und da geht der Glaube auch weg.
Wie, und Oma war vorher, war die so mit Kirche und
Beten? Nein, gar nicht, auch nicht.
Ach so, aber so auf dem Papier?
Auf dem Papier, ja.
Okay.
Als Wichel, also als sich abzulehnen oder so.
Bist du, also du dann als Sohn dieser beiden Menschen, hattest du dann noch irgendwie, du hattest auch keine Konfirmation. Es gibt
dieses eine Video
von dir.
Jugendweihe.
Jugendweihe im Kino International.
Ja.
1962 oder sowas, oder was wann das war.
64 oder so.
Mit, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr könnt es kaum glauben, so wenig wie ich es glauben konnte, dem Fernsehturm im Hintergrund ohne Kugel obendrauf.
Im Bau, sah aus wie ein Schornstein.
Nur so ein riesiger Schornstein. Also es war schon ein sehr beeindruckendes Zeitzeugnis, sagt man dazu, glaube ich.
Ja, also nochmal darauf, deshalb wurden wir von vornherein so erzogen. Also meine Mutter entwickelte sogar eine richtige, hast das falsche Wort, eine ganz große Abneigung. Ich sprach immer von Pfaffen. Das war so der schlimme Begriff für Priester, ja nicht Priester sind ja in der katholischen Kirche, aber für Pfarrer.
Ja.
Das ist so abwertend, nicht? Das habe ich nie so empfunden. Also ich habe das denn nicht mitgetragen, diese große Ablehnung, sondern die wissen Respekt und Anerkennung, Toleranz für ihre Arbeit, die sie zum Teil machen.
Ja.
Und das war auf der anderen Seite durch die Freundin natürlich dann auch erlebbar, indem wir so eine Rüstzeit gemacht haben. Da waren wir, werde ich nie vergessen, hier in einem Krankenhaus, haben dort eine Kinderabteilung renoviert und alles gemalert. Und es war erschütternd, was das für Fälle waren. Kinderpsychiatrie, Neurologie, kleine Würmchen, die waren 20. Und das war schon
20 Wochen.
Ich bin 20 Jahre alt.
Ach so.
Das war für mich, es hat mein Herz gekrampft, nicht? Was es alles gibt. Kant wusste ich nicht als junger Mensch. Da habe ich viel gelernt, auch miteinander. Ja, das
warst du,
ich will
war
nicht
das,
wissen, nicht die Zeit.
Wie waren das in der Schule? Waren andere noch, also Berlin ist ja schon eher protestantisch, aber waren andere in der Schule noch gläubig und gab es dann dadurch, dass es ja auch ein sozialistisches Land war, eher so eine gewisse Abfälligkeit gegenüber Menschen, die noch im Glauben gefolgt sind?
Ach, kann ich mich nicht erinnern, dass in der Schule da so schlecht drüber gesprochen wurde. Nein. Nee. Es gab wenn man über einen Bauernkrieg gesprochen hat und die Hinrichtung von Thomas Münzer oder so, da hat man gesagt, seht ihr, wozu die Kirche fähig ist oder andere Dinge, nicht? Aber so Personen wurden nie beleidigt oder diskreditiert, also Mitschüler. Man wusste es manchmal auch gar nicht.
Ich habe das immer so ein bisschen gedeutet, dein Interesse an Religion mit dieser Frau, es war die Eule, ne?
Ja, die sogenannte, hoffentlich hörst du
nicht. Die sogenannte Eule, also das Zitat meiner Mutter, die über die Ex-Freundin meines Vaters spricht, über den Wort die Eule. Ich dachte immer, dass es so eine Art Renitenz von dir war, dass du so irgendwie... Nee.
Ja, vielleicht, spielt auch eine Rolle, weil ich kam ja gerade von der Armee damals und hatte auch so ein bisschen das Gefühl, also manchmal ist ja auch, läuft ja was schief, man ist ja so intolerant gegenüber anderen Meinungen. Und Befehlston überall. Und da dachte ich, ich muss mal was anderes probieren. Und auch erleben. Und da konnte man sich auch verwirklichen, wie gesagt. Man war unter sich. Vertrauen war wichtig, dass man immer davon ausging. Natürlich, dass jemand dabei war, der das für das berühmte Ministerium aufschrieb. Und das war natürlich auch schon fast so ein bisschen, so ein Trauma von vielen, nicht? Die sagen, jeder ist mal dran, jeder ist es.
Ja.
Diese Angst davor, nicht? Und ich habe immer gesagt, Kinder, was soll denn passieren? Alles, was man sagt, kann man vertreten. Wir wollen hier nicht den Staat anzünden.
So lustig, wie gesagt, dass du sowas dann sagst, Erzähl, aber ist ja erstmal den Gedanken zu Ende?
Wir wollen hier nicht den Stadler entzünden oder, weiß ich, damals noch Walter Ulbricht oder Honecker erschießen, sondern wir wollen kritisch mit dem Land umgehen, nachfragen, Fragen stellen. Mehr ist doch nicht und das kann man doch vertreten.
So, also ja. Ich finde es so lustig, dass du dich sowas traust, aber nicht dich traust, schwarz zu fahren. Also, dass du dann sowas, was ja schon auch eher, wo man, also wenn man jetzt irgendwie aus der Geschichtsschreibung der Sieger heraus sich den Staat DDR anguckt, hat man ja immer das Gefühl, dass du für so einen Satz eigentlich direkt an die Mauer gestellt wurdest, um erschossen zu werden.
Nee, gar nicht. Nee.
Natürlich nicht.
Nee.
Aber dass du dich trotzdem sowas traust, dann überrascht mich dann.
Bin ja schwarz gefahren.
Du bist noch nie in deinem Leben, Vater.
Zu der Erzählung warst du bloß den Ding vordrehen da und den
raus. Jetzt ist die große Frage, kann man in der DDR überhaupt schwarz fahren, wenn doch alles allen gehört?
Nee, ja.
Wie?
In dem kamen auch Kontrolleure, aber Pech hatte man sich nicht den kleinen Bong da geholt.
Ich kann mich daran tatsächlich an dieses Gerät erinnern, am S-Bahnhof Lichtenberg. Das war einfach so ein Kasten mit so einem Hebel, den du gedreht hast und da kam unten eine Fahrkarte raus.
Da hast du 20 Pfennig drin.
Du kannst das vertrauensmäßig, aber eher.
Ja, wirklich. Es war fast null Tarif, machen wir uns nicht vor.
Ich will eigentlich noch ein bisschen mit dir über Religion reden, weil ich das eigentlich ganz interessant finde, dein
Video. Gerade heute bietet sich ja an.
Bietet sich an. Dein Take, wie die jungen Leute sagen, auf das, was ich zum Beispiel interessanterweise beobachte, worüber wir gestern auch beim Spaziergang in Brandenburg geredet haben.
Ja.
Da hatten wir im Übrigen, liebe Hörerinnen und Hörer, keine Lust, einen Podcast aufzunehmen, da wollten wir einfach so miteinander reden. Dass es ja irgendwie auch wieder so eine Art religiöse Sehnsucht gibt, egal welche Religion, ob Islam oder Christentum oder Judentum schwieriger, dass die Menschen sich hingezogen fühlen zu einer Art übernatürlichen Beruhigung. Und ich frage mich immer, woran das liegt, weil wir ja in einem Zeitalter leben, in dem jedem Menschen und allen Menschen zu großen Teilen Bildung auch zur Verfügung steht.
Ja.
Also man braucht ja eigentlich keine übernatürliche Kraft mehr, die Dinge erklärt, die wir nicht verstehen. Aber trotzdem scheint es so, dass Menschen sich den Religionen näher verbunden fühlen. Was würdest du sagen, was der Grund dafür ist?
Naja, die Frage, wer hat Antworten zu geben, nicht? So, wenn man die Menschen fragt, was hast du für Probleme? Wo siehst du deine Zukunft? Wie soll das Leben weitergehen? Angefangen von der Klimakatastrophe bis hin zu den Entwicklungen der Demokratien, der Frage der Parteien. Dann fragen sich viele, ich kriege keine Antwort mehr hier von meinen Leuten, geschweige von meinen Abgeordneten oder anderen, sondern ich brauche was anderes. Ich brauche etwas Irrationales, was man nicht gleich erlebbar hat, sondern wo man sich erstmal orientiert. Und da gibt es eben diese Weltreligionen, spielen ja auch keine Rolle mehr. Das sind ja zum Teil die Unterreligionen, nicht? Die unter diesen angesiedelt sind.
Ja, also der Hang zur Sekte ist jetzt höher als zur Religion selber.
Und die geben eben so eine Art Zusammenhalt, auch richtig in einer Gruppe.
Ja.
Und vermitteln dann eben so ein Scheinwissen über Gruppenbildung und über Religion, über Gott. Wenn sie ihn überhaupt ansprechen, gibt ja auch Gemeinschaften, die es ablehnen oder verbieten, dass man ihn überhaupt beim Namen nennt oder ähnliche Dinge. Und da ist einfach die Sehnsucht auch groß, sich so zu orientieren.
Ja.
Einfach mal, ich will nicht sagen, das ist dann wie ein, ja, komplettes Wort jetzt. Also wie so ein Traum,
ja.
Wie so eine Art Vorstellung. Da gibt es so ein schönes Wort, ich komme nicht drauf, vielleicht fällt es mir noch ein. Homunculus will ich nicht sagen, das würde aber zu heute zu Goethe passen. Aber in der Art, also immer, der Mensch braucht immer irgendwelche Orientierung. Nicht? Manchmal ist es ein Führer, manchmal ist es ein erster Sekretär, manchmal ist es ein Fähnleinführer bei den Nazis für die Kinder.
Ja.
Und manchmal braucht man eben auch Führung im Betrieb oder so. Und da braucht man eben auch fürs Leben manchmal Führer. Und da gibt es ja in gewisser Weise auch viele Bücher drüber, wie man den Menschen klar machen will, dass er immer jemanden braucht, der sie an die Hand nimmt.
Ja, ich bin ein bisschen neidisch auf Menschen, die so, wie sagt man, unvoreingenommen glauben können. Also ich bin ernsthaft neidisch, nicht irgendwie so lächerlich machend neidisch, sondern irgendwie so, es ist doch eigentlich am Ende eine schöne Sache, wenn du alle Sorgen und Nöte einer höheren Gewalt zuordnen kannst. Das macht doch das Leben eigentlich leichter.
Na, aber ich glaube, das so wird gar nicht mehr an Gott geglaubt. Nicht? Das,
aber so war es doch der...
Das war der Grundgedanke, ja.
Genau, der junge Mann, der heute gekreuzigt wurde.
Ja, ja.
War es heute?
Nee, gestern, am Freitag.
Karfreitag. Siehst du, so schlimm ist es bei mir.
Ja.
Der am Karfreitag gekreuzigt wurde, der hat ja seinen Jüngern versprochen, eben, oder nicht versprochen, sondern hat ihnen eben lasst das Leid an mir ab.
Ja, ja.
So, ich mach das schon für euch. Und das ist ja eigentlich eine total gute Sache.
Ja, er hat das Management übernommen, sozusagen.
Das Leidensmanagement.
Das Leidensmanagement. Und er war ja in gewisser Weise auch ein bisschen größenwahnsinnig. Also man kann ja auch sagen, das war auch so ein Pharisäer eigentlich. Und
ist das schon blasphemisch, wenn du sagst, Jesus war größenwahnsinnig?
Bisschen, ja. Also das gesamte Leid der Welt auf sich zu laden und dann sozusagen als Telegrammbote zu Gott zu fungieren und ihm das alles mitzuteilen.
Er ist ja auch der Sohn, darf man ja nicht vergessen. Also wir beide haben ja auch ein gutes Verhältnis, Vater. Also im Prinzip, wenn wir größenwahnsinnig sind, in der Erzählung wärst du ja Gott. Ja. Und ich wäre Jesus, weil wir beide haben Draht zueinander. Und Leute hören uns gerade zu. Oh, jetzt, das ist jetzt Größenwahn. Das ist jetzt richtig der Größenwahn. Wurde nicht die Beatles irgendwie weggecancelt fast, weil irgendwie einer von den Beatles gesagt hat, wir sind größer als Jesus?
Würde ich ja nie sagen, ne?
Nee. Gut, Party. Gut, dass du nie sagen würdest, dass du größer bist als Jesus.
Oder als Gott.
Oder als Gott.
Ja. Nee, es ist nicht mehr völlig fern, diese persönlichen Vergleiche. Sondern da kann ich nur sagen, das war ein netter junger Mann, der sich sozusagen, und vor allem den jüdischen Glaubens, muss man sich vorstellen, nicht? Und dann rutscht er rein und wird von den Christen sozusagen als Idol umgezwitscht.
Das klingt ein bisschen so, als würdest du vor knapp 2000 Jahren gemeinsam mit diesem 33-jährigen Tischler, oder 36, wie alt war er?
32, glaube ich, ist das Alter.
Mit dem Tischler wärst du selber irgendwie zur Kreuzung dabei gewesen, hättest unten an seinem Grab
geweint. Am Kreuz.
Wie heißt es? Golgotha, wo er da umgebracht wurde?
Ja, Golgatha, ja. Berg, da.
Jetzt, aber guck mal, so, man kann sich der ganzen Sache gar nicht verwehren. So ein bisschen wissen wir ja Bescheid.
Ja, pass auf, ich möchte im Gegensatz zu seiner Oma, die ist ja vehement.
Militant abgelehnt hat,
dass das überhaupt zu unserer Kultur gehört. Muss ich sagen, es gehört ganz toll und tief zu unserer Kultur. Da gibt es ja von der Musik angefangen, von der Kirchenmusik, von den Architektur, von den Kirchen, von der Beeinflussung der Menschen, das ist ein großer Bestandteil unseres Denkens.
Ja.
Und die Frage ist, wie weit ist es durchgedrungen, wie weit hat es uns geprägt? Interessante kulturwissenschaftliche Aufgabe. Gibt es bestimmt schon hundertfach.
Also ich glaube, nicht nur kulturwissenschaftlich, sondern auch theologisch.
Ja.
Es wird, glaube ich, zahlreich.
Aber ich denke schon, das kann man immer wieder neu überdenken. Ne? Also wenn Marx sagt, Religion ist Opium für das Volk, das ist eine alte, steht keiner mehr auf. Ne?
Ja.
Sagt, das ist alt. Genau wie manches dem auch nicht mehr funktioniert, so in der Analyse von Arbeit und Lohn und von Mehrwert und so. Das hat sich nicht überlebt, aber man muss es neu beleben. Das würde ich mal sagen.
Wer ist denn deiner Meinung nach, und jetzt wird es interessant gleich, liebe Hörerinnen und Hörer, wer ist denn deiner Meinung nach der Marx des 21. Jahrhunderts? Also wer ist denn der sozusagen Religion und Kapital fürs 21. Jahrhundert neu definiert hat?
Tja.
Gibt es da überhaupt schon jemanden?
Gute Frage. Es sind immer in den jeweiligen Nationalliteraturen und Philosophien immer Einzelpersönlichkeiten, die immer zu ihrem Land passen, nicht? Weil sie auch ihr Land analysieren und so weit darüber hinaus.
Wer ist es denn für Deutschland?
Bei uns, auf jeden Fall unser Sloterdijk, nicht? Oder Dick, kann man mal überlegen, muss mal fragen, wie er ausgesprochen wird. und dann der Engländer hier mit seinem, der
das Piketty?
Der nochmal das Kapital, da ist schon interessant.
Ja.
Würde ich schon sagen. Da steckt schon viel dahinter. Natürlich unser Habermas, unbedingt. Der die Welt auch neu überdenkt und das sind schon Leute, die auf Marx fußen, nicht?
Ja.
Und das ist mir immer so sehr angenehm, wenn man diese Bücher liest, dass sie eine tiefe Kenntnis des Marxismus haben, ihn gut zitieren können, auch die Nachfrage bzw. Zitate sind gut zitiert, man kann nachlesen.
Ja.
Das ist das Wichtigste.
Kannst du mir und vielleicht auch den Hörerinnen und Hörern mal erklären, woher die Angst... wir haben unsere Familie verloren, aber wir sind ja immer noch auf dem Friedhof. Woher die Angst der Menschen kommt vor Marx? Also zum Beispiel in den USA gibt es ja so eine Art, der Marxismus ist ja so wie so ein Schimpfwort.
Mhm.
In Europa, in Mitteleuropa ist es so, dass Marxismus für irgendwie das Scheitern steht. Woher kommt diese Angst? Weil es ist ja letztendlich eine Philosophie, mit der man sich ja ganz sachlich auseinandersetzen kann und es geht doch gar nicht darum zu sagen, das ist schlecht.
Ich würde sagen, dass es in der Phase, wo es eine reine Theorie war, also 19. Jahrhundert, zusammen mit Engels und anderen, wo man darüber nachgedacht hat, die politische Ökonomie des Kapitalismus zu analysieren und die Funktionsweise und dieses Verhältnis, Produktionsweise, Verhältnisse, Arbeitskraft und Kapital und das ist ein wunderbarer Satz, der Arbeiter hat, das Einzige, was er hat, er kann seine Arbeitskraft verkaufen, er ist also ganz frei.
Ja.
Nicht? Da muss man erstmal drüber nachdenken. Aber wie gesagt, der Marxismus wird in dem Moment gefährlich für die Menschen oder dankt man, oder zum Teil zu Recht, wenn er in die Praxis umgesetzt wird von Funktionären, von Kleinbürgern, die glauben, jetzt können sie mit diesem Material einen Staat gründen, ja, organisieren. Und da haben wir ja nun leider viele Beispiele, wo man sagen können, das ist schiefgegangen, also sehr schiefgegangen. Und hat nie funktioniert. Denken wir an Russland, Sowjetunion.
Wollte Marx, dass man aus seinem Marxismus, dass man daraus einen Staat gründet? Oder hat er das gar nicht beabsichtigt?
Er wollte schon, die Veränderung der Gesellschaft in Richtung einer kommunistischen Gesellschaft. Also
wirklich?
Eine Revolution, ja. Also jetzt in Form, ob er nur die harte Revolution wollte oder mehr die über die Entwicklung der Produktionsverhältnisse, die Veränderung durch Fortschritt. Oder er wollte eben nie, also er wollte nie die radikale Variante, nicht? Wie Lenin.
Also, wie gerade mit mir auf dem, also pass auf, liebe Hörerinnen und Hörer, ich muss euch kurz eine Situationsbeschreibung geben. Mein Vater und ich sitzen jetzt immer noch auf diesem Friedhof, haben uns auf eine Bank gesetzt, es ist sehr idyllisch. Vor uns sind die Gräber von, ich glaube, in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs gefallenen und Gestorbenen, also auch Zivilisten sind hier, glaube ich, dabei. So, ich glaube, mehr Zivilisten sind keine Soldatengräber. So Friedesheiner, die in den letzten Tagen des Köpenicker Artilleriebeschuss wahrscheinlich gestorben sind. An uns vorbei ist, würde ich sagen, also was man hier in Friedesheim, ein alter Genosse, würde ich sagen, gerade gelaufen, auch mit einer roten Rose in der... Und jetzt kommen wir zu meinem Vater, der hier mit seinem Suhrkamp-Taschenbuch-Wissenschaft-Basecap, seiner Patagonia-Puffweste, seinem Fleece-Pullover aussieht wie so ein Proto-Westdeutscher. Und wir sitzen hier und reden über Marx an diesem Ort.
Genau.
Der Friedhof im Übrigen, liebe Leserinnen und Leser des Buchs, alles muss raus. Das ist der Friedhof, an dem meine Oma gesagt hat, sie möchte verbrannt werden, damit, wenn hier mal wieder Artilleriebeschuss ist, nicht die Knochen draußen liegen. Das ist genau dieser Friedhof.
Keine Erinnerung.
Ein furchtbarer Satz. Ich war 7, als Oma mir diesen Satz erzählt hat. Davon träume ich bis heute. Das hat mich so beeindruckt, dass es ins Buch reingekommen ist.
Das ist auch beeindruckend.
Allerdings findet man auch so hier Knochen oft auf diesem Friedhof, weil ja diese Füchse immer die Knochen rausziehen aus den Gräbern.
Aber
gibt's
ja in so viel Erdbestand, da gibt es ja gar nicht. Ja.
Da hinten, wo wir gerade langgelaufen sind, sind ja noch so alte Knochen. Jetzt lass doch die davor laufen. Dann klingeln wir. Wir leben im Zeitalter der Klingelanlage.
Wir haben Schlüssel, aber die nicht.
Ach, wirklich nicht?
Nee, glaube ich nicht.
Oh. Dann gehen wir mal in die Richtung.
Oh.
Ja, wir waren schon bei Marx und bei...
Also wie gesagt, die Umsetzung in die gesellschaftliche Praxis und die Verwirklichung, dass man eben dieses Produktionsmittel verstaatlicht und verallgemeinert, kein Privatbesitz mehr, hat man so missverstanden in den bürgerlichen Gesellschaften, dass alle Angst davor hatten, dass es kein Privateigentum mehr geben darf. Dass niemand, also der kleinste Bleistift oder der Hammer, den man immer irgendwo rumzuliegen hat, gehört einem nicht mehr. Man gehört allen und das ist Quatsch. Nicht? Das war ja dieser Irrglaube, dass es kein Besitz mehr an Geld gibt, privat.
Ja.
Ich denke mal, immer so viel, wie es, sagen wir, moralisch vertretbar ist, aber wer stellt es fest? Nicht?
Kevin Kühnert, der sagt zum Beispiel, warum sollten Menschen mehr als eine Eigentumswohnung besitzen?
Ja, ja.
Ich finde, das ist ja einen total interessanten Gedanken. Und ich weiß ja, ich höre unseren Hund bellen.
Ja.
Das haben wir noch gar nicht besprochen. Den letzten Podcast, den wir beide ja gemacht haben, das hat ja den Aktivisten Julian Reichelt komplett auf die Spitze gebracht. Da hat er sich ja richtig aufgeregt bei Twitter, das, was wir hier für linksgrün versiffte Mist verbreiten. Ja, das Lustige ist, wir reden ja nur drüber. Das ist ja so, wir würden ja im Gegensatz zu solchen Aktivisten wie Julian Reichelt, würden wir ja nicht behaupten, das ist das Richtige.
Nein.
Wir würden ja nie sagen, Leute, ihr müsst jetzt alle Marxisten werden. Nee, sondern wir unterhalten uns einfach darüber und diskutieren dieses Konzept, so wie zum Beispiel vielleicht Julian Reichelt das Konzept des Neoliberalismus lebt, in dem nur irgendwie weiße Männer bestimmen können, was richtig oder falsch ist. Und für ihn in seinen Artikeln, wenn man die zum Beispiel liest, hat man ja das Gefühl, er möchte bestimmen, dass man nur noch das denkt. Das tun wir beide nicht, würde ich sagen.
Oh Gottes Willen. Nee. Aus eigener Erfahrung möchte ich sagen, wenn dieser praktische Marxismus, und wo es mich scheut, ist eigentlich so zu nennen, nicht, also weil es ja einfach, war eben schon fast eine Staatsreligion. Nicht? Da haben Funktionäre der Kommunistischen Partei gedacht, sie können damit das Volk befrieden, will ich fast sagen, rausnehmen aus den Ausbeutungsverhältnissen des Kapitalismus und des Faschismus. Angedacht gut, umgesetzt zum Teil grauenvoll.
Ja. Kann man so. Aber ich glaube, das ist so, was, welches System ist denn nicht grauenvoll? Jetzt würde zum Beispiel Ulf Poschert von der Welt sagen, na, der Kapitalismus ist das Schönste, was wir je hatten.
Ja, kenne ich
und dann, auch, Mann. Ja, das ist aber ist doch genauso ein grausames System, ja, was genauso Kolonialismus als Folge hat, was irgendwie
Millionen Tote
in Kriegen und Fabriken. Also ich meine, welches System ist denn jetzt bitte das gute System?
Das vergessen sie immer.
Komm, wir gehen hier nochmal rechts.
Das vergessen sie.
Wir gehen einfach, wir können ja mit der Familie kurz kommunizieren. Ja, dann geben wir euch den Schlüssel. Wir diskutieren gerade, welches System denn jetzt das Richtige ist.
Wieso? Ach, das ist ja deiner. Wo ist denn meiner?
Nee, Kapitalismus oder Sozialismus oder Marxismus. Wir gehen... Das ist ja, liebe Hörerinnen und Hörer, deshalb müsstet ihr mitsehen. Mein Vater zeigt auf sich und versucht zeichensprachlich. Sag es einfach laut ins Mikrofon.
Mein Schlüssel, wo ist der? Aha, gut.
Dann wir spazieren weiter. Ja. Wir treffen uns zu Hause.
Kaffee und Kuchen bitte.
Ja, bis gleich. Wir gehen da lang, Vater. So. Sozialismus und, also was ist das bessere System, Vater, wenn ja alle Systeme immer Menschen, also ein perfektes System wäre doch eines, das nicht Menschenleben zum Opfer hat.
Ja.
Aber das gibt's ja nicht.
Nee, also jedenfalls noch nicht auf dieser Welt, nee.
Also, aber lustigerweise behaupten ja, ich habe das Gefühl, darüber haben wir das letzte Mal auch schon drüber geredet, lustigerweise behaupten ja beide, das stimmt, darüber haben wir geredet, über die Behauptung, das richtige System zu sein. Da brauchen wir gar nicht da weitersprechen.
Nee, brauchen wir.
Lieber Vater,
ja.
Ich habe ja sowieso das Gefühl, der Kapitalismus schafft sich gerade selber ab. Es ist das Ende dieses Kapitalismus. Was kommt denn jetzt danach? Bitte sag uns das doch jetzt mal, uns allen, mir und den Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts.
Durchatmen erstmal, weil kann man nicht so rotzfrech beantworten, nicht? Dass man sagt, da soll danach kommen. Na, ich denke mal, so eine ökologische Planwirtschaft, dass man sagt, wir haben gelernt, mit dem Planeten können wir nicht mehr so umgehen wie unsere Vorfahren, also wie die kapitalistischen Wirtschaftssysteme. Rausholen, Profitmaximierung, Rohstoffe bis zum Abwinken benutzen. Also alles, die Meere verschmutzen, die Flüsse verschmutzen, begradigen, dass es grauenvolle Umweltkatastrophen gibt, Überschwemmung, Tote. Nee, jetzt muss eine Zeit kommen, wo man sich besinnt und sagt, wir haben den Planeten nur geliehen. Der gehört uns gar nicht. Wir haben eine Aufgabe, ihn zu schonen und für uns nutzbar zu machen, sodass wir überleben und leben können. Aber wir können ihn nicht überfordern. Und das wird zurzeit gemacht. Und diese Überforderung muss abgelöst werden durch nicht eine Unterforderung. Das wäre falsch. Aber nutzbar machen für den Menschen in einem moralisch vertretbaren Maße. Und da heißt es zuerst, die kapitalistischen Produktionsverhältnisse müssen abgeschafft werden.
Ja.
Das heißt natürlich...
Aber es klingt ein bisschen wie von der leninistisch-marxistischen Universität Dresden.
Ja.
So ein Leitsatz, der direkt über der Tür steht. Kapitalistische Produktionsverhältnisse müssen abgeschafft werden.
Anders geht's ja nicht. Es geht ja, das ist alles andere. Wenn ich die jungen Leute sehe, die sich auf die Straße kleben, kann man nur sagen, gut, produzieren, bringt nicht allzu viel. Aber sie ändern ja überhaupt nicht die Verhältnisse. Nicht einer von den Politikern oder ein System wird sich dadurch ändern. Die sollen ja auch nicht gleichzeitig jetzt aber mal auf den Bundestag marschieren. Das wäre die andere falsche Schlussfolgerung.
Aber was wäre denn jetzt die richtige Schlussfolgerung?
Ja, ja, ja,
sag's mal ehrlich raus. Stell dir vor, Vater, du bist... Rocco ist 21 Jahre alt, kommt aus Erlangen und ist nach Berlin und klebt sich auf die Straße. Und du bist jetzt dieser 21-jährige Rocco. Was würdest du jetzt in deiner Beratschlagungsgruppe sagen, das ist der richtige Weg, den wir gehen?
Ja, ich,
also was würdest du vorschlagen? Was ist der Weg?
Ich würde sagen, dieser Ungehorsam, der gesellschaftliche Ungehorsam müsste neu definiert werden. Und Blockieren von Straßen, den Bürger sozusagen verärgern. Das hat schon mal jemand versucht, das waren die Terroristen hier
RAF?
Bei der Meinhof-Gruppen und allen. Da haben sie sich ja große Feinde gemacht, die hatten gar keine Basis in der Bevölkerung. Ich will gar nicht das Wort Proletariat nennen, weil es das gar nicht gibt in der Form, ne? Oder gab.
Ja.
Und jetzt müssen sie einfach sich überlegen, nicht in Ruhe, aber doch mit einer großen Verantwortung, wie kriegen wir die Bevölkerung auf unsere Seite, beziehungsweise wie können wir die Ängste umstellen auf eine produktive Kraft.
Ja.
Dass man sagt, wir verweigern uns, wir machen das nicht mit. Also guck mal, die Streiks, die jetzt die Gewerkschaften organisieren, sind ja auch nur nutzbare Dinge des Kapitals. Sie haben die Gewerkschaften erlaubt.
Ja.
Gut, man hat sich erkämpft im 19. Jahrhundert, dass Gewerkschaften existieren, aber wie schwach sind sie? Man kann natürlich ein Land mal
kurzzeitig... Aber sind sie, guck mal, sie sind zum Beispiel so schwach, meiner Meinung nach, weil wir den Verführungen und Verlockungen des Kapitals erlegen sind. Also die Gewerkschaft ist ja der Feind dieses Neoliberalismus, dieses Late Capitalism, wie man es nennt. Da ist ja jede Gewerkschaft ein Dorn, ja. Weil die Gewerkschaft sich ja für Solidarität, eine gewisse Form von Gleichheit einsetzt und unterstützt. Und das will natürlich ein System nicht, das dir suggeriert, dass es darum geht, hyperindividuell zu sein. Weil was ist der Grund für Individualität, Vater? Meines Meinung nach ist, wenn du dir etwas versprichst, dass du individuell bist, heißt es, dass jeder von uns individuell eine Art eine Kapitalleistung hat. Also jeder von uns, weißt du, wenn es eine Hose gibt, kaufen alle dieselbe Hose. Furchtbare Vorstellung. Aber wenn du sagst, jeder von uns muss eine ganz spezifische, nur auf sich abgestimmte Hose haben, dann erzeugst du damit ja 8 Milliarden kleine Minimärkte. Jeder Mensch ist ein eigener Wirtschaftsraum. Jeder Mensch kann für sich selbst immer wieder Geld ausgeben und investieren. Also wie ein kleines Land funktioniert jede einzelne Person. Und das ist ja...
Das ist das Problem.
Es ist irgendwie schön, aber es ist auch ein Problem.
Das schafft die Überproduktion, das schafft die vollen Lager und die Lagerhaltung, das schafft die Versorgungsengpässe, wenn mal was passiert.
Ja.
Da reicht ja schon, wenn ein Containerschiff auf dem Suezkanal quersteht. Nicht? Dann auf einmal, oh, was ist nur los? Das gibt's nicht mehr, das nicht. Wir erleben es, wenn man krank ist, wenn man seine Medikamente braucht. Engpässe, ja, wo haben wir denn? Nee, der Chinese, nicht, wie sie immer so reden.
Ja.
Also die liefern nicht, das gibt's nicht mehr, das gibt's nicht. Ja, da merkt man doch, wie... Und dann, ja, alle sagen, Mensch, das gibt's nicht. Wir sind so abhängig von Russland gewesen. Wir sind so abhängig von China. Ja, was heißt denn wir? Da ist doch nur eine Kapitalflucht der Unternehmen, der Konzerne. Sie wollten noch billiger, noch weniger Geld ausgeben, noch schneller produzieren und die Arbeiter noch mehr ausbeuten in den Entwicklungsländern.
Ja.
Nenne ich mal jetzt, China ist zwar kein Entwicklung, wie sagen
doch, wir immer? Es war früher ein Tigerstaat, nannte man es, glaube ich. Jetzt hat es den Sprung geschafft in die erste Welt. Darf man auch nicht sagen oder soll man nicht sagen, aber mir fällt jetzt kein anderes Wort ein. Ich finde das interessant, dass du gerade sagst, es war mir nie bewusst, wenn man spricht von unserer Abhängigkeit von China, meint es nicht deine und meine Abhängigkeit von China, sondern es meint die Abhängigkeit von VW.
Ja, ja.
Es meint die Abhängigkeit von Bayer, von großen Konzernen, die eben sagen, shit, wenn die jetzt da irgendwie die Grenzen zumachen, können wir keinen VW Lupo mehr nach Deutschland liefern.
Und das würde ja noch gehen, aber es geht ja auch um die Rohstoffe zum Teil. Nicht? Und damit wird es kompliziert. Damit geht es an die Basis. Wenn bestimmte Dinge nicht mehr hergestellt werden können, denk mal an die Aufregung mit dem iPhone, nicht? Wenn da bestimmte seltene Erden fehlen, dann überlegt man sich schon, wo kriegt man die jetzt hier in Europa? Gibt's
da ist die große Hoffnung, Vater. Zinnwald.
Ja.
In dem dunklen, feuchten Zinnwald, habe ich viele Geschichten von schon gehört. Mhm. Dort gibt es nicht nur Zinn, oder gab es nicht nur Zinn, sondern es wird dort auch ein großes Lithiumvorkommen vermutet. Also wird man da diese wunderschönen Hügellandschaften. Aufruppen, damit wir das iPhone 17 haben können. Hat Marx eigentlich, um nochmal kurz da zurückzukommen, ich merke mir so eine Sache und unser Gespräch ist angenehm undurcheinander. Ich finde das sehr konzentriert, wie wir reden. Hat Marx eigentlich festgestellt schon, dass in dieser Verlockung des Kapitals auch eine religiöse Verlockung liegt? Also dass der Kapitalismus ist ja eigentlich die Religion des 20. und 21. Jahrhunderts. Also da ist die ganze Welt sich einig, das wollen wir. Das ist Freiheit. Dieser nicht funktionierende Freiheitsbegriff, über den wir auch das letzte Mal gesprochen haben. Da unter diesem Versprechen der Freiheit durch das Kapital versammelt sich doch die ganze Menschheit. Da gibt's doch kein Land, keine Bevölkerungsgruppe, die sagen würde, nee, wir verzichten.
Naja, aber bei Marx spielte eher eine Rolle, die große Ausbeutung der Arbeitenden gegenüber der wenigen, die davon Nutzen hatten. Das war noch eine andere Zeit, in dem die Produktionsstätten waren ja grauenvoll zum Teil. Die Ausbeutung war ja auf einem furchtbaren Niveau, 16-Stunden-Tag, ungelüftete Fabriken, wenig Geld, Kasernen, Mietskasernen, Feuchtigkeit.
Das sind die Zustände in Bangladesch, wo unsere H&M-Kleidung herkommt.
Ja, zum Beispiel. Ja. Und so war ja Europa. So sah ja Deutschland auch aus im 19., Anfang 20. Jahrhundert.
Heißt es im Umkehrschluss, dass Bangladesch in 50, 60, 70 Jahren aussieht wie Europa heute?
Das glaube ich nicht.
Und das ist doch das leere Versprechen.
Ja.
Aber man verspricht es diesen Ländern. Wenn du in zum Beispiel, ich meine, ich war jetzt in Bangladesch und habe diese Recherche gemacht zu Fast Fashion. Und wenn du mit den Leuten dort sprichst, mit den Verantwortlichen, den Fabrikverantwortlichen, mit den Industriellen, dann sagen die, dann versprechen die ihren ArbeiterInnen, irgendwann werdet ihr so reich sein wie die Europäer.
Ja, ja.
Und sie glauben es, aber es ist doch gar nicht möglich. Also guck mal, der Reichtum Europas basiert ja auf der massiven Ausbeutung der Erde, die jetzt kaputt ist. Wie sollen denn diese anderen Länder, da ist doch gar nichts, was sollen sie noch ausbeuten? Da ist ja nichts übrig.
Nee, das ist eine große Lüge und das ist der Fetisch des Warencharakters. Nicht? Also dass man sagt, Fetischschaffung ist eben, wie du schon sagst, dieser unermessliche Reichtum, den man da gewinnen kann, aber doch nur für wenige. Du siehst da immer die Aufstellung, wie viel Anteil hat, wie viel Prozent haben, wie viel Anteil am Gesamtvermögen Deutschlands oder der Welt. Das ist ja minimal.
Ja.
Ne? Also das.
Lustig ist, eigentlich wollte ich mit dir ja noch, ich habe so drei große Themen. Ich wollte ja mit dir über Religion. Ostern haben wir durch. Wie hast du in den letzten Wochen eigentlich das Einführen der künstlichen Intelligenz wahrgenommen? Ich sage jetzt nicht ChatGPT, sondern ich sage jetzt einfach künstliche Intelligenz. Du als Science-Fiction-Fan, muss man ja so sagen, als Trekkie, der du ja bist, ist der Punkt erreicht, wo du sagen würdest, Mensch, jetzt ist es so wie in meinen Science-Fiction-Serien, ich warte eigentlich nur darauf, dass Spock und Kirk durch die Tür kommen. Ist dieser Punkt jetzt erreicht oder mit welchem Verhältnis stehst du zu diesen?
Ich stehe, also, um ganz ehrlich zu sein, schon erstmal skeptisch.
Ja.
Denn ich weiß ja, dass was er da manchmal so als Figur oder als Kopf, als Gesicht denn zeigen und das spricht.
Warte, lass mich doch eine Zwischenfrage stellen. Verstehst du, was dort gerade passiert? Ganz, darfst du ehrlich antworten, keiner nimmt es dir übel.
Ich stelle mir das so ganz praktisch vor, also es wird aus dem Weltwissen, also sprich alle Festplatten der Welt, kannst mich berichten.
Ja, nee, stimmt schon, ja, alles
alle
richtig.
Alle Server der Welt, kann ich jetzt meine Frage stellen, sag mir mal, was muss ich tun, um meine Tomaten richtig anzufangen?
Kannst du mir erklären, gut, dass du diese Frage gewählt hast, jetzt hast du diese Sache, der du alle Fragen der Erde stellen kannst und die, ich glaube 99% der Fragen, die diesem Ding gestellt werden, sind, wer ist der schönste Mensch im Land, kannst du ein Gedicht über mich schreiben und zwar nur über mich und wie züchte ich meine Tomaten richtig? Also das haben wir haben jetzt diese, so eine Art, ja, also fast Singularität, so ein gottgleiches Wesen uns geschaffen, so ein allwissendes Wesen uns geschaffen und wir fragen, wie züchte ich Tomaten richtig?
Ich glaube, das ist ja ein verdammt großer ein Respekt und eine Angst. Man könnte schon die alles bewegende Frage stellen, aber wer stellt sie? Und wer möchte auch eine Antwort haben?
Was ist denn die alles bewegende Frage?
Da können wir doch überlegen, wie lange wird die Welt existieren? Gibt es einen dritten Weltkrieg? Wie ist die Chance dafür, dass wir russisch werden? Oder?
Ja. Das ist die Weltfrage. Ist die Chance, dass wir russisch werden?
Ja, guck mal, der Christoph Hein schreibt in der Berliner Zeitung, dass er, wenn es so weitergeht, die Entwicklung, er sieht einen dritten Weltkrieg vor Augen. Ne?
Ja.
Also ein ganz toller Artikel und analysiert es aus den bisherigen Geschehnissen.
Wer sind die Parteien? Wer sind die Parteien dieses dritten Weltkriegs? Du brauchst ja für einen Weltkrieg, ist ja nicht Russland gegen alle, sondern du brauchst ja...
Vor allen Dingen Amerika, USA, ne?
Ja.
Und wir, Europa und Deutschland als Schießplatz.
Also dürfen wir nicht vergessen, ist eine Meinung auch...
Aber
Christoph Hein kann nicht in die Zukunft gucken.
Na gut, er analysiert. Er macht es ja auch wie ein KI, nicht? Er guckt, schreibt, guckt, überlegt, fasst zusammen und aus der Erfahrung. Ich hoffe ja in dem Fall, dass er nicht Unrecht hat, ne?
Ja.
Das wäre eine Katastrophe für uns alle. Was soll denn das sein? Traditioneller Krieg, wie lange denn? Bis einer drückt hier auf die Bombe, ne?
Ja, also ich meine, es wäre ja auch nicht auszuhalten. Jetzt haben wir unser Kapital so schön angehäuft, wurden gezwungen, Eigentumswohnungen zu kaufen, damit man irgendwie davon leben kann.
Da kloppt
das. Und dann wird alles kaputt gemacht wieder. Ja. Also was bringt's?
Also, ja, du darfst nicht wissen, in den Ukrainern passiert es ja genauso.
Ja, ja.
Da gibt es ja auch ein Bürgertum oder gibt's, nicht, die auch Besitz hatten.
Ich glaube, dass in der Ukraine es sogar sehr üblich war, Eigentum zu besitzen und nicht wie in Deutschland zu mieten oder eben ein Haus zu haben.
Na, das war so ein Befreiungsschlag nach der Beseitigung des Kommunismus, Anführungsstrichen Kommunismus. Dass man gesagt hat, wir wollen ja keine Kommunalgar mehr, wir wollen, also schon der Name sagt es ja, kommunal verwaltete Wohnung, wo man lebte wie ein Idiot da mit fünf Familien, ein Klo. wir wollen was haben, wo wir sitzen können, wo wir die Tür zumachen. Und dann gehört uns das. Und ja. Das wurde gefördert. Die Eigentumswohnungen waren ja meistens die Wohnungen in den Neubauhäusern, nicht? Ja. Und die wurden verkauft. Ist ein bisschen kritisch zum Teil, weil es ja gar keine Organisation gab, um das zu verwalten, richtig. Mussten ja auch Handwerker hin, mussten reparieren.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, nebenbei schubse ich meinen Vater, der die ganze Zeit rigoros nach Hause möchte. Aber da sind ja Leute, Vater, wir können den Podcast zu Hause nicht weitermachen, während wir da sitzen. Und weißt du, was wir machen? Wir gehen bei mir in die Wohnung.
Nee, so viel Zeit haben
wir. Doch, wir müssen jetzt den Podcast noch ordentlich zu Ende machen.
Wir auf eine Bank setzen hier vorne?
Ich wohne gegenüber, Vater.
Wir können auf eine Bank setzen.
Wir gehen bei mir in die Wohnung und trinken mal eine Cola.
Ja.
Ich hole nur den Autoschlüssel. Ja, auf der Bank, Vater, ich wohne eine Minute von hier entfernt.
Ich wohne hier gleich.
Das wissen die Hörerinnen und Hörer. Auf jeden Fall, dass wir sehr nah beieinander wohnen.
Aber so viel können wir ja gar nicht mehr reden.
Doch, nur ein bisschen ist noch, Fatih. ich glaube, also ich finde ja schon wieder total interessant, was wir da irgendwie so, oder ich will es jetzt nicht überbewerten, was wir besprechen, aber dieses... Wie sind wir denn jetzt eigentlich von ChatGPT, von AI auf Russland gekommen?
Na, die Frage über die Analyse und was man für Fragen stellt.
Ja, ach so. Ja. Was würdest du denn in diesem Gerät? Hast du dem mal eine Frage gestellt?
Nee.
Warum eigentlich nicht?
Weil ich gar nicht weiß, wie man da reinkommt.
Das ist das, was ich vorhin meinte. So verstehst du eigentlich, was das ist. Das ist einfach eine Webseite, Vater. Da kannst du hingehen auf eine Webseite.
Na ja.
Und kannst dann eine Frage stellen. Ist irgendwann die... Ist es so ein bisschen so wie... Also, ich sag's jetzt mal ganz drastisch, Vater. Aber ich meine, du warst 1990, warst du ja schon sehr modern, was Computer betrifft. Und es ließ dann irgendwie schlagartig 1997 nach. Und heute ist es so, dass du dir eigentlich einen Schallplattenspieler und einen Fax wünschst, um damit zu kommunizieren und gar keinen Computer mehr benutzen
willst. Wie kann man mit einem Schallplattenspieler kommunizieren?
Du kannst Musik hören, du brauchst jetzt keinen iPod. Ist grün, Vater, kannst rübergehen. Hast du jetzt nicht Angst, dass du endgültig den Anschluss verpasst hast an diese Moderne?
Ja, schon. In gewisser Weise schon. In der Frage des Bedienens, des Reparierens, des sich wieder gefügig machen bestimmter Dinge.
Ja.
Also wenn ihr wie heute, da fällt eben der Name Eingang weg und dann, was macht man jetzt?
Also, das musst du kurz erklären. Also ich erkläre es kurz, weil ich musste meinen Eltern heute ein E-Mail-Postfach einrichten, weil der E-Mail-Eingang weg ist.
Ja, aber das meine ich. Da ist man ja dann, ist ja blöd.
Lass mal auf den Hof gehen. Das ist blöd.
Ist das denn blöd, wenn man da wie so hilflos ist?
Aber du könntest ja diese AI fragen, wie richte ich den E-Mail-Eingang wieder ein?
Dann kann man sich alles wiederholen, genau, jetzt schon, ne?
Ja.
Nee, die Frage, das würde mich schon mal interessieren. Können wir doch mal spaßhalber machen, Ostern.
Können wir machen.
Stellen wir doch mal ein paar Fragen.
Ich habe ja Berti, also meinem Bruder, ein halbes Jahr Mitgliedschaft geschenkt zu Ostern, weil ich ja Angst habe, dass er als Bauingenieur, der IT spezialisiert ist, seinen Beruf verliert. An diese künstliche Intelligenz, weil ja sehr viel Arbeit dadurch erledigt werden kann, sehr viel schneller als durch einen Menschen.
Ja, zum Beispiel, nehmen wir mal an, ich frage, ist die Bodenbeschaffenheit meines Gebietes, so nenne ich es genau, ausreichend für einen Bau eines Zweistöckers?
Ja.
So, theoretisch? Oder?
Könnte theoretisch, musste noch ein bisschen präzisieren, glaube ich, weil er dann sagen würde, ich habe dazu keine Daten, dann musst du ihm die Daten geben und dann kann er es dir sagen.
Ja.
Was ist denn eigentlich, Vater, wenn... niemand mehr arbeiten muss durch diese künstliche Intelligenz. Wie sieht eine Welt aus, in der niemand mehr arbeiten muss?
Glaube ich gar nicht, dass das so sein wird. Irgendeiner muss doch was herstellen.
Lohnarbeit.
Ja, muss einer was herstellen. Leute.
Machen Maschinen jetzt schon, Vater. Ja, ist ja jetzt nicht so, dass irgendwie der VW in China wird schon auch von Robotern
Überwachung, Steuerung.
Gut, aber es sind schon erheblich weniger Menschen nötig. Also wie sieht eine Welt aus, Vater? Beschreib sie mir.
Ich weiß nicht, das würde ja eine große Gesellschaft von viel Freizeit, viel Zeit zum Kultur, zum Bilden, zum Reisen, zum Kennenlernen, aber das wird ja nicht so stattfinden.
Warum nicht?
Da sind die Menschen gar nicht so bereit, mehr Bildung zu investieren, ihre Freizeit. Ich glaube, es würde wieder enden in sinnlosen Beschäftigungen.
Also du meinst, es gibt ja hier diesen Film Wall-E, ich weiß nicht, ob du den schon mal gesehen hast, mit diesem kleinen Roboter, wo du ja dann auch siehst, so die letzte Stufe der Menschen sind so ganz dicke Menschen, die so in schwebenden Stühlen um die Welt fliegen, weil sie einfach nur noch sich vergnügen.
Ja.
Weil es nichts anderes mehr gibt, als nur noch das Vergnügen.
Und das ist ja auch furchtbar, danke.
Ist es nicht, um jetzt mal so einen Bogen zu schlagen, diese rein vergnügliche Welt, ist es dann nicht eine Welt, die nur noch aus Todsünden besteht? Wir sind gierig, wir sind irgendwie so wollüstig.
Ja, natürlich.
Ist das eine gute oder eine schlechte Welt?
Schlechte.
Warum?
Na, weil sie das alles reduziert auf Triebe, auf niederste Bedürfnisse. Also das würde ich nicht gut finden.
Aber ist es nicht das, wovon wir... Vater, ich muss dir die ganze Zeit hier... Also du läufst, würdest ins Gebüsch laufen, wenn ich dir den Weg nicht zeigen würde.
Ich bin jetzt konzentriert, ich erwarte Führung.
Jeder braucht ja einen Führer, hast du gesagt.
Genau, du bist jetzt mein
Scout. Diese Welt, die, in der wir nichts mehr zu tun hätten, außer uns zu vergnügen, ist doch aber eigentlich eine Welt, die schöner nicht sein könnte, weil wir uns dann dem Wesentlichen widmen könnten, nämlich unserem Leben. Wir müssten nicht mehr arbeiten, wir müssten nicht mehr...
Ist nicht, und damit reduzierst du ja und diskreditierst du ja den Begriff Arbeit als menschenfeindlich und störend, und das ist falsch.
Ist es?
Ja.
Erklär es mir.
Ich bin der Meinung, dass ein gewisser Anteil Arbeit im Leben durchaus eine sinnvolle Sache ist, sich sozusagen an einer Gesellschaft zu beteiligen, anderen etwas zu ermöglichen, einen Genuss, ein Bedürfnis zu ermöglichen. Und da kann man nicht sagen, wir schaffen das ab, lassen es nur noch Maschinen, überlassen es Maschinen.
Was ist gute Arbeit? Also würdest du sagen, wo ist der Grad, die Klappe, die sagt, die Seite ist gute Arbeit, die andere Seite ist schlimme Sklaverei und Plackerei. Wie unterscheidet man da?
Ja, erstmal auf dem Betrieb der Freiwilligkeit. Das wäre schon mal das Erste. Und dass man damit auch kein Geld verdient, sondern einen Anteil hat einer Gesellschaft, nicht, dass man da irgendwelche Bonks kriegt, sondern dass man sagt, du nimmst Anteil und arbeitest. Und das wird anerkannt. Aber nicht im Sinne jetzt von...
Also verbal? Hast du Duty gemacht?
Zum Beispiel.
Okay.
Ja.
Also würdest du in einer Gesellschaft leben können, in der du als Literaturwissenschaftler analysierst Kafka und stellst fest, Mensch, Leute, der hatte Probleme mit seinem Vater. Ist euch das mal aufgefallen? Und dann ist die einzige Reaktion, die du bekommst, Mensch, Axel, hast du gut gemacht.
Ja. Interessant, muss ich auch mal nachlesen.
Würde dir reichen?
Würde reichen.
Warum bist du denn so verträumt? Warum hat der Kapitalismus es nicht geschafft, dir einzureden, dass das Kapital und die Anhäufung von Kohle das Wichtigste in deinem Leben ist?
Ja, das kann er auch nicht schaffen, weil es kann ja nicht der Sinn sein. Geld ja, aber sofern nur so viel, dass man leben kann, Miete zahlen kann, Essen kaufen kann, einigermaßen was erreicht, vielleicht eine kleine Reise, wenn überhaupt noch heutzutage.
Mich verblüfft wirklich das, sind wir, liebe Hörerinnen und Hörer, und ich gerade Zeuge dieser Definition. Es gibt ja gerade wieder eine große Debatte über dieses, der Osten, eine westdeutsche Erfindung. Dieses so, ist es so, was für eine Seele blicken wir da hinein, wenn du sagst, ach, Geld braucht man nicht anhäufen, nur so, dass man Miete zahlen kann und eine schöne Reise sich leisten kann. Wo kommt denn so eine Bescheidenheit her? Also, warum hast du nicht gelernt, noch gieriger zu sein? Aber nicht mal im negativen Sinne, sondern einfach, um mehr Kohle anzuhäufen. Also zum Beispiel, dass wenn du abnippelst, Berti und ich schön was erben können. Wenn man nicht.
Das wäre blöd. Also dann würde ich es vorher lieber ausgeben.
Sollst du auch ausgeben, aber warum hast du das nicht?
Nee, ich habe es im Rahmen des Vertretbaren für mich, dass ich sage, ich will auch niemanden auch über so in die Ecke drängen oder so. Ich will auch die Ausbeutungsrate, die ist hoch genug in dem Land. Und da will ich ja nicht unbedingt Bestandteil sein. Und wenn man mit einer Mitarbeiterin, haben wir gerade mal die einfache Warenproduktion, und da haben wir gar nichts.
Ja.
Ausbeutung ist auch fast null. Aber denk mal an die großen Konzerne, was die mit dem sogenannten, ja, wir haben ja schöne Technik, wir erleichtern euch das ja alles. A, sind weniger Arbeitskräfte da, wie du schon festgestellt hast.
Ja.
Und B, wird die Ausbeutungsrate dadurch natürlich höher.
Was ist denn das für ein Wort, Ausbeutungsrate? Das kenne ich gar nicht.
Ja, das ist die Rate sozusagen, die beim Mehrwert, ist ja die menschliche Arbeitskraft wesentlich bei der Mehrwertschaffung. Ne? Die Maschine,
ja.
Also die Technik, also die Produktionskräfte, Produktivitätskräfte sind ja einerseits Maschinen und alles andere und Menschen. Und je mehr du den Menschen sozusagen auspressen kannst, intellektuell, was ja jetzt immer mehr der Grund sein wird,
ja,
und nicht kräftemäßig wie früher, umso mehr kannst du denn aus dem Geld schöpfen,
ja.
Kapital schöpfen. Schuhe ausziehen?
Ja, natürlich. Das ist eine bürgerliche Wohnung, Vater.
Kenne ich gar nicht. Ja, also das ist es. Und das nennt man Ausbeutungsrate.
Aber irgendwie kommen wir nicht drum rum, dass wir rauskriegen, wo willst du denn dich hinsetzen?
Weiß nicht, sag, mach einen Vorschlag.
Gehen wir ins Wohnzimmer. So, jetzt seid ihr mit den Ohren, liebe Hörerinnen und Hörer, seid ihr jetzt in meiner Wohnung. Mein Vater setzt die Mütze ab, setzt sich da auf den...
Ja.
Dahin. Ich, eine Cola?
Gerne. Oder ein Fassbier?
Fassbier habe ich nicht. Was liest denn du gerade, Vater?
Den neuen Sloterdijk.
Ja, erzähl den Leuten mal. Ich mache hier die Cola fertig und du erzählst dir, was du da...
Ich bin dabei. Nee, das bin dabei. Der hat das... die Also auch wieder Marx, der eben Arbeit und das Verhältnis von Arbeitskraft zum Kapital entwickelt. Und dann sagt, er hat aber etwas vergessen, die Rolle des Feuers. Und da kommt er dann auf Prometheus als großer Schuldner, der das Feuer den Menschen gebracht hat und damit eben auch eine Hauptschuld trägt an den ganzen kapitalistischen Irrwegen. Und deshalb bin ich jetzt noch nicht weiter. Ich muss mal lesen, worauf er kommt. Sehr interessante Idee und sehr guter Gedanke. Das meinte ich vorhin mit dem Überdenken der marxischen Lehrer, dass man sie natürlich mal durchaus mal von der Seite lesen kann und auch auf Aktualität mal wieder trimmen kann. Das kann man machen und muss man auch machen.
Würde ich einfach weiterreden.
Aber sie bleibt schon erhalten, die Lehrer. Ist schon eine gute Voraussetzung.
Ich bin mit Absicht in der Küche stehen geblieben, weil ich gucken wollte, wie lange du weiterredest. Aber hast gut anmoderiert, Vater. So, ein Glas Cola trinken wir.
Ja.
Und das ist dann auch der Zeithorizont für die Hörenden. Dann wissen sie Bescheid. Nach so einem Glas Cola ist auch dieser Podcast wieder zu Ende. Wir können jetzt schon mal reinfragen. Es gibt ja bei uns im Büro oft die Diskussion, wir beide sollen eigentlich einmal im Monat uns treffen und uns unterhalten über die Geschehnisse der Welt. Wir können ja mal die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts fragen, ob sie dafür wären, dass wir beide einmal im Monat miteinander quatschen. Ich mag ja eigentlich, dass wir immer so bei Familienfeiern miteinander plaudern und dann die Welt irgendwie einmal durchrudeln. Ich glaube, es gäbe genug, um sich einmal im Monat zu unterhalten.
Konzentrieren auf ein Thema, vorbereiten.
Ja.
Vielleicht literarisch mal ein bisschen was vorbereiten. Ein paar Texte analysieren, können wir machen.
Ja, also ich fände es nicht schlimm, mir macht es ja Spaß. Ich habe auch heute wieder einige Erkenntnisse gehabt. Ganz wichtig, machen wir aber gleich. Hast du den Osterspaziergang noch am Mann?
Ja.
Sehr gut. Weil der Osterspaziergang, den du dabei hast, Goethe, aus dem Faust, erster Teil der Tragödie. Was kannst du als Literaturwissenschaftler uns eigentlich über diesen Osterspaziergang erzählen?
Naja, das ist schon... man kann ihn so oder so lesen. Man kann ihn lesen als großes Naturgedicht, als wunderschöne Lyrik und passend ins Faustthema. Und andererseits kann man ihn natürlich lesen als Aufbruchslyrik, dass man sagt, hier befreit sich das Bürgertum tatsächlich aus den mittelalterlichen Stuben und verqualmten Straßen und allem Möglichen. Es ist schon bei Goethe eine Vorkritik des Kapitalismus.
Nicht dein Ernst?
Ja.
Das ist gar nicht möglich.
Natürlich, also es gab schon die Produktionsverhältnisse, gingen ja in Richtung dieser Tendenz. Und es war ja 1832 ist er gestorben. Und da gab es schon Tendenzen in Entfremdung der Menschen, die Goethe durchaus schon gesehen hat. Und wenn er sagt, gehen aus den Bürgern, aus den Stuben, aus den mittelalterlichen, dann gibt es schon einen Befreiungsschlag. Und den verkörpert.
Aber was interessiert sich denn Goethe dafür, wie es den Arbeitenden der doch, Bauernschaft schon. Geht?
Na weil doch.
Als verspandelter, ewig war, jungfräulicher.
Nee, er war nicht lapolar, wie man sagt, Kunst für die Kunst und nicht gedacht. Er hat schon an die Leute gedacht.
Wie belegt man denn das?
Und kann man sein Werk lesen, seine ganzen Themen und Texte. Ja, also würde ich schon anders sagen.
Würdest du...
Also durchaus positiv zu sehen als durchatmen. Diese frühkapitalistischen Verhältnisse durchaus kritisierend.
Ich würde sagen, wir schließen jetzt diesen Podcast. Ich lese nochmal den Osterspaziergang vor.
Ja.
Damit alle das hören können, worüber wir gerade gesprochen haben. Und dann gehen wir rüber in die andere Wohnung und feiern Ostern, unser unchristliches Ostern zu Ende.
Müssen wir da nochmal lesen.
Ja, dann lesen wir zweimal. Ist jetzt so lang ist es ja nicht.
Nee.
Was liest denn gerade? Also hast du Sloterdijk hast du gerade empfohlen für die Leute. Und gibt es irgendeine Fernseh- und Filmempfehlung? Ich mache ja immer Kulturtipps bei mir im Podcast. Hast du da irgendwas? Du guckst gerade Herr der Ringe nochmal neu durch.
Ja, nochmal neu entdecken für mich. Ich habe immer ein bisschen Probleme gehabt. Mal sehen.
Und du liest ja gerade den Ersten Weltkrieg raus bei Herr der Ringe, ne?
Hat er ja. Ist ja eindeutig.
Ja, aber den liest du da raus.
Meiner Meinung nach ist es auch belegt.
Und was?
Ist nicht nur, geht ja bis in den Zweiten Weltkrieg, geht ja bis in Faschismus. Also die Wesen da, die sind alles Verbrecher und Mörder und der geht reflektiert schon auf die Faschistisierung und auf die Spanienkriegssituation kommt alles vor.
Ah?
Ja, Bombenangriffe, wenn man die Vernichtungsfeldzüge der Orks und was da alles so rumkraucht, möchte die, das war wie SS, nicht? Also,
ja.
Also, ich will nicht übertreiben, aber aufgrund der Biografie kann man schon sagen, dass er da, vor allen Dingen Erster Weltkrieg, das hat er nur selbst miterlebt.
So, liebster Vater, Jetzt kurze Frage. Ich habe jetzt dieses in Leder gebundene Goethes Faust Gesamtausgabe aus dem Inselverlag von 1972 in der Hand. Was ist die Geschichte dieses Buchs? Vielleicht kannst du die noch kurz erzählen. Also es ist eine sehr schöne Dünndruckausgabe, ne?
Ja.
Genau, Leder, Insel, 1972. Was ist die Geschichte? Warum besitzt du dieses Buch und warum schleppst du das seit 1972 mit dir rum?
Das war, 1972 war ich bei der Volksarmee, also und hatte viele Bücher mitgenommen, immer in meinem kleinen Fach, was wir da hatten, durften haben. Und da war zum Beispiel, hatte ich mir das dann noch bestellt, als ich war ja Buchhändler, habe mir das bei den Kollegen bestellt und die haben mir das dann zurückgelegt. Dann war ich ungefähr im Frühjahr oder vor Ostern
ja
nochmal in einer guten Buch am Alexanderplatz, wer es noch kennt. Und da habe ich es mir dann gekauft oder die haben es mir geschenkt, ich weiß nicht. Als
was hat denn sowas damals gekostet?
Steht drin, glaube ich, klein, irgendwie so vielleicht 20 Mark, war immerhin Leder.
Ja, nee, steht nicht drin.
Nee, ich denke schon, 25 Mark wird schon gekostet haben.
Jetzt die zweite Frage, warum, Sie haben ja die Seite 158 und da ist der Osterspaziergang und dann liegt noch so ein Zeitungsartikel vom Osterspaziergang hier
drin. Ja, da ist auch noch mal drin, ja. Den hatte ich so einfach mal rausgeschnitten. Ach so, wichtig ist für mich, also ich habe dieses Buch da mitgenommen zur Armee.
Ja.
Und es war dann so eine Zeit, dass 72 war ich noch, warte, lass mich überlegen, da war ich noch in der Ausbildung in Wismar und dann kam ich nach Kalbemilde in die Altmark und da war auch die Möglichkeit, es war ein bisschen lockerer, da konnten wir auch mal so, wenn man frei hat, spazieren im Wald und so ein bisschen rumlaufen. Und da habe ich dann im April oder im März, so Ostermann, ich weiß nicht, wann es fiel, das auch gelesen, kurz vor Entlassung nach Hause und das war befreiend. Die Zuversicht, nach Hause zu kommen, dieses sehr schönen Text über die, wie gesagt, dieses Befreiende, die Bürger treten
kommt gleich,
aus,
liebe Hörerinnen und Hörer.
Treten aus den, aus den Mauern, aus den Stadtmauern und gehen ins Freie, nicht wichtig. Und das war für mich ganz, ganz wichtig, eine Durchatmen.
Ja.
Es war auch schönes Wetter, eine wunderschöne Luft da an dem Tag. War noch kein Frühling, war auch noch, die Wälder waren alle noch nicht, war keine Blätter dran. Und es war einfach toll. Und dieser Alltag der Volksarmee im Verhältnis, sie setzt denn zu diesen herrlichen Worten von Goethe, war einfach umwerfend. Okay.
72, wie alt warst du da? 29?
72? Ja, 20.
20?
Mhm.
Stimmt, 20 Jahre. Also stellt euch, liebe Hörerinnen und Hörer, meinen Vater 20-jährig vor, mit vollem Haar und Vollbart.
Gar nicht.
Mit dieser,
kurzem Haar und...
Ach stimmt, du kommst ja von der Armee.
Ja,
wo sollst du den Bart? Genau.
Ja.
Und er schlägt diesen... Goethes Faust auf und liest Folgendes mit seiner Kopfstimme. Vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlings holden, belebenden Blick im Tale grünet Hoffnungsglück. Der alte Winter in seiner Schwäche zog sich in raue Berge zurück. Von dorther sendet er, fliehend, nur ohnmächtige Schauer körnigen Eises in Streifen über die grünende Flur. Aber die Sonne duldet kein Weißes. Überall regt sich Bildung und Streben, alles will sie mit Farben beleben. Doch an Blumen fehlt's im Revier, sie nimmt geputzte Menschen dafür. Kehre dich um, von diesen Höhen nach der Stadt zurückzusehen. Aus dem hohlen, finsteren Tor dringt ein buntes Gewimmel hervor. Jeder sonnt sich heut so gern, sie feiern die Auferstehung des Herrn. Denn sie sind selber auferstanden, aus niedrigen Häuser, dumpfen Gemächer, aus Handwerks- und Gewerbsbanden, aus dem Druck von Giebeln und Dächern, aus der Straßen quetschender Enge, aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht, sind sie alle ans Licht gebracht. Sieh nur sie, wie behend sich die Menge durch die Gärten und Felder zerschlägt, wie der Fluss in Breit und Länge so manchen lustigen Nachen bewegt. Und bis zum Sinken überladen entfernt sich dieser letzte Kahn. Selbst von des Berges ferner Pfaden blinken uns farbige Kleider an. Ich höre schon des Dorfes Getümmel, hier ist des Volkes wahrer Himmel. Zufrieden jauchzet groß und klein, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir hören uns bald. Also wahrscheinlich nächste Woche. Tschüss.
Ja. Ja, und da sagt doch, muss doch zugeben, das hat doch reingeknallt in meine Situation, diese Enge der Volksarmee, diese graue Uniform, die kein Urlaub, nicht nach Hause gekommen und immer drangsaliert.
Ja.
Hier bin ich mehr da raus, alles weg.
Es ist aber auch schon erstaunlich, dass dann so ein Ausschnitt aus einem Drama dass dich das, also ein 150 Jahre altes Stück, nee, wann ist Faust erschienen?
Na, weiß ich, 1800, wenn 32 gestorben, 26, so, ne?
So, also, doch 150 Jahre haut ja genau hin. Ja. 150 Jahre altes Stück Literatur, dass dich das dann immer noch belebt, finde ich total irre. Dass du dann nicht irgendwie Ulrich Plenzdorf in der Jackentasche trägst, ja, sondern eben Goethes Faust.
Ja gut, ich war ja vorbestimmt. Ich hatte ja, in der Buchhandlerlehre hatten wir ja so ein bisschen schon Texte gemacht, Szenarien gemacht über das Faust-Thema. Und da war ich ja schon eingestimmt ein bisschen. Ja. Das ist, was mich erwartet.
Gut, ich drücke jetzt Stopp.
Ach so, hast du nochmal aufgenommen?
Jetzt läuft einfach weiter. So, das ist immer so schön. Ach, wir können einfach, wollen wir die Hörerinnen und Hörer einfach noch mit rübernehmen zur anderen Seite? Dann quatschen wir noch zu Ende und dann haben sie.
Ja.
Dann machen wir es noch so.
Noch einen Schluck trinken?
Ja, okay. Fatih, lass noch einen Schluck trinken. Was machen wir denn eigentlich jetzt mit dieser Scheißwelt, die nur noch aus Krisen und Katastrophen besteht?
Ja. Kann man sich noch einbringen?
Du?
Ja,
wie könntest du dich denn einbringen? Wie können sich denn die Alten, Vater, sag doch mal, wie können sich die Alten endlich mal einbringen, diese Welt zu retten?
Huch.
Und zwar nicht nur, indem sie sagen, irgendwie, wir wollen unsere Dieselverbrenner weiterhaben und Fleisch essen. Also wie können die Alten sich einbringen in dieser Welt, ohne dass sie uns immer sagen, wie es richtig geht?
Ja, das ist die Frage. Wenn ihr das nicht hören wollt.
Na, sag.
Naja, das ist doch die Frage, wo soll man da ansetzen, nicht?
Na, ich habe dich gerade gefragt.
Ja, ich kann es dir auch nicht sagen. Wenn ich es wüsste, würde ich ja mich an großen Veranstaltungen begeben und Vorträge halten, wisst du?
Ja.
Hast du einen Schuh?
Ja, stimmt, so draußen durch die Schuhe. Ist vielleicht das Problem, dass wir zu sehr nebeneinander und nicht miteinander existieren? Also, dass die Boomer-Generation, du, die Millennials, ich und die Gen Zs noch jünger, dass wir alle einfach so nebeneinander.
Da freue ich mich zum Beispiel, dass ich jetzt von den Begriffen kein Wort verstanden habe.
Du bist ein Boomer.
Ja, was hat denn gemacht?
Kinder gekriegt.
Ach so.
Du bist die Boomer-Generation sozusagen. Du bist im absoluten Wirtschaftswachstum aufgewachsen, was natürlich für dich nicht zutrifft, weil du in der kaputten DDR groß geworden bist. Ja,
mal auch dran denken, dass wir nicht alle aus diesem idiotischen Land kommen.
Papa! Das kannst du doch nicht sagen.
Warum nicht?
Herr Papa. die nächste Generation Millennials sind wir. Wir sind die Jahrtausendwende haben wir sozusagen miterlebt. Wir haben das Gute und das Schlechte erlebt. Und die Gen Z erlebt nur den Mist.
Ja.
Nur die Krisen und die Katastrophen. Und ich glaube ja, eins der großen Probleme ist auch, weil wir alle nebeneinander existieren und nicht parallel. Das Buch habe ich im Rucksack. Du kannst immer, Vater, du kannst was sagen. Du brauchst nicht mit Zeichensprache reden.
Ja, das ist doch, ich will ja nichts privat.
Also, was müssten wir alle zusammen die Probleme angreifen? Und woran liegt es, dass die Alten immer die Jungen belehren wollen? Erklär uns das doch mal, Vater.
Na, das ist ja eine uralte, leider eine Wahrheit, die ist eben so. Da ging ja in der Antike los, da haben die alten Philosophen und Lehrer haben immer die Jungen belehrt. Und die saßen ringsrum und haben gelauscht.
Und ja, aber nun, das ist ja süß, wenn irgendwie es um Ethik und
naja, es geht ja
Geometrie im alten Griechenland.
Ja, um Staatskunde und allem.
Die ja, haben aber jetzt geht es um unser Überleben. Müssten wir da nicht ein bisschen besser irgendwie zusammenarbeiten?
Das ist doch mal relativ. Sie haben ja genauso über ihre Zukunft gesprochen wie heute. Das war ja nur nicht in dieser Größenordnung. Wisst ihr, dass man sprach ja auch über Staatsweiterentwickeln und wie geht es mit dem Kaiser und mit der Republik weiter und so weiter.
Aber dadurch war ja nicht die Existenz bedroht. Oder würdest du sagen, oder kann man in der griechischen Antike auch schon von existenzbedrohenden Problemen reden?
Nee, ich glaube nicht. Also die haben jetzt zwar diesen Untergang ihrer Kultur durchaus gespürt, nicht?
Zum Teil.
Durch den Einfluss anderer und durch die Kämpfe an ihren Grenzen, die man immer noch abwehren konnte eine ganze Weile. Aber dadurch, die Römer kamen ja auch bei den Griechen, nicht? Das war alles ein Hin und Her und dann gab es verschlafene Technologien. Das nicht nur wir haben sowas fertig gebracht. Also wir haben ja auch die Italiener, wenn du überlegst mit Venedig, die haben vergessen, ihre Schiffe umzubauen mit beweglichen Rahen. Die fuhren immer noch so wie 100 Jahre davor, konnten gar nicht manövrieren, nicht?
Ja.
Das war natürlich für die Küstenschiffe ging, aber als man aufs Meer hinaus wollte, Handel treiben, da muss man den Wind ausnutzen, nicht? Und die verschiedenen Richtungen. Und das haben sie verpasst.
Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir diejenigen sind, die jetzt die Segel nicht ausrichten können. Dass wir auch dieses, dass wir es verpassen einfach, wie man in dieser Welt existiert. Und irgendwie. Also ich weiß nicht, ob es auch dir so geht, aber manchmal ich spüre das Ende dieser eurozentrischen Weltsicht. Also ich spüre, dass irgendwie Europa langsam abgemeldet wird in seiner Relevanz, in seiner Bedeutung, in seiner kulturellen, wirtschaftlichen und historischen Bedeutung. Ich meine letztendlich,
wir haben unsere Schuldigkeit getan, mehr oder weniger, und nun können wir gehen.
Und wir haben uns auch schuldig gemacht.
Und das auch noch, ja.
Ja. Das ist so lustig, so in 200-300 Jahren, wenn dann Europa keine Rolle mehr spielt, interessiert auch keiner mehr irgendwie so Karl der Große. Weil es wird ja so, nee. Weißt du, so diese europäische Geschichte ist ja eine Geschichte der Welt. Und das ist ja völliger Blödsinn. Es gibt ja genauso eine Geschichte der Welt aus afrikanischer Perspektive.
Wollte ich gerade sagen. Ja. Wer kennt den letzten großen Führer in China, den letzten Kaiser? Wer kennt den in Indien? Wer kennt die Kasten? Wer weiß Bescheid, wer da das Sagen hat? Gar niemand.
Ne? Naja, also doch, es kennen sich Leute daraus, gut. Aber es ist kein Konsenswissen.
Nee.
Es ist nicht so, dass du eben weißt, irgendwie 753 Rom sprang aus dem Ei. Das gibt's für afrikanische Städte nicht.
Nee.
So. Und es ist irgendwie traurig und es ist beschämend und es macht mich irgendwie auch so ein bisschen so, es ist alles so ein bisschen egal. Also am Ende ist es dann doch alles einfach egal und wir werden doch zu Sternstaub. Und wen interessieren die Geburtsdaten von Karl dem V., wenn man zu Sternstaub wird?
Tja, ja, ist leider wahr.
So, liebe Hörer.
Ich habe auch jetzt eine ganz kurze Bemerkung noch gemacht. Ja. Wir haben ja immer diese Bevölkerungsentwicklung, gerade im asiatischen Raum, wir gehen nicht nur da, denk an Indien und China, wie viele Menschen das sind.
Ja.
Alleine das, diese Riesenkraft in den Produktionen, da haben sie zwar ein bisschen nachsehen, aufgrund ihrer Politik bei der Corona-Pandemie, aber wer weiß.
Es kommt ja wieder. Also es ist ja nicht so, dass es jetzt irgendwie, China ist ja nicht ausgeschaltet, es ist ja kein Schalter umgelegt.
Nee.
Sondern es ist einfach.
Also daran muss man auch denken, nicht? Und da kommt was auf uns zu, im wahrsten Sinne.
Ja. Und ich finde, man sollte sich dem einfach ergeben, weil es ist der Lauf der Geschichte. Aber ich glaube, so ein passives Verhalten kann mir auch vorgeworfen werden. Deswegen an dieser Stelle.
Was willst du machen? Will man dagegen kämpfen jetzt? Also kann man ja nur durch Verständnis und Verhandlungen.
Ja.
Und Gespräche.
Okay. Gut, jetzt stehen wir am Klingelschild meiner Eltern. Mein Vater hat offensichtlich keinen Schlüssel dabei. Ich würde sagen, wir nutzen das, um jetzt wirklich Schluss zu machen. Ich fand es ein sehr schönes, schönes Gespräch, Fati. Vielen Dank. So, Berti schreibt auch gerade, es gibt Kaffee.